Tse'elim ist ein Ort, den jeder israelische Soldat kennt. Hier in der staubigen Negev-Wüste trainiert die Armee den Häuserkampf. Eine ganze Dorfkulisse steht im Sand. Sie soll an Orte im Gazastreifen erinnern. Eine stilisierte Moschee ist zu erkennen und andere Gebäude. Sogar Tunnelausgänge sind da, denn im Gazastreifen gab und gibt es viele davon. An den Betonwänden der Gebäude hat die israelische Armee an mehreren Stellen Bilder malen lassen, die islamistische Palästinenser darstellen sollen, damit klar ist, wer der Feind ist. Gerade versucht ein Trupp von Reservisten, einen Auftrag zu erledigen. Die Männer sollen eine Straße säubern, wie das hier heißt. Alle haben ihre Sturmgewehre im Anschlag, bis auf einen Soldaten, der eine besondere Brille aufgesetzt hat, mit einer Art Joystick eine kleine Aufklärungsdrohne steuert und dem Trupp sagt, was er sieht. Um realistische Übungen zu ermöglichen, übernehmen einige israelische Soldatinnen die Rolle der Feinde. An Palästinensertüchern sollen sie erkennbar sein. Eine der Soldatinnen spricht mit uns, will aber anonym bleiben.
A lot of times we dressed half as the enemy and half as civilians.
Oft übernehmen wir die Rollen von feindlichen Kräften und Zivilisten. Wir üben mit den Soldaten, dass sie in zivilem Gelände operieren müssen. Und wir fordern sie. Zum Beispiel ist da eine Mutter mit einem Baby, die Steine auf sie wirft. Sie müssen wissen, wie sie reagieren, wohin sie schießen und wann nicht, nur um die Soldaten auf dicht bevölkerte Gebiete vorzubereiten.
More dense populated areas in fight.
Gebiete wie im Gazastreifen. Am Himmel fliegt ein israelischer Kampfjet. Die Reservisten, die sich hier auf ihren Kampfeinsatz vorbereiten, haben völlig unterschiedliche Hintergründe. Man sieht es ihnen an. Manche sind jung, andere schon in ihren 40ern. Einer hat eine Kippa auf dem Kopf, die ihn als religiösen Juden ausweist. Ein anderer trägt einen Ohrring, kommt vermutlich eher aus dem politisch linken Spektrum. Ganz verschiedene Menschen haben seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober für Israel gekämpft. Und auch wenn die israelische Gesellschaft in politischen Fragen tief gespalten ist, nach dem 7. Oktober hat sich zunächst gezeigt, dass die Armee, die Israeli Defense Forces, IDF, in Israel verschiedenste Menschen zusammenbringt. Das sagt auch Kobi Michael, ein Militärexperte, der oft im Fernsehen zu sehen ist.
Yes, the IDF is not only a military, the IDF is an institution.
Die IDF ist nicht nur Militär, das ist eine Institution, eine gesellschaftliche Institution, die von Beginn an Teil des Aufbauprozesses dieser Nation war. Wir hatten ein paar Premierminister, die waren Generalstabschefs oder Generäle, viele Minister, Abgeordnete. Wir haben viele frühere hochrangige Offiziere in der israelischen Wirtschaft. Wir sehen sie überall. Historisch und traditionell ist die IDF die angesehenste Institution in Israel.
Etwa die Hälfte der jungen Israelis, Frauen und Männer, wird eingezogen. Kaum Ultraorthodoxe sind dabei und kaum Palästinenser mit israelischem Pass. Wo man in der Armee gedient hat, das entscheidet mitunter über Karrieren in Israel. Doch die Armee verändert sich, so wie sich die israelische Gesellschaft verändert. Und das zeigt sich auch am Gaza-Krieg und wie er geführt wird. Seit dem 7. Oktober, dem Überfall aus dem Gazastreifen auf Israel mit mehr als 1.100 Toten, 250 verschleppten Geiseln und tausenden weiteren Verletzten, ist die israelische Armee wieder im Krieg. Hunderttausende Israelis wurden und werden immer wieder zum Reservedienst eingezogen. Soldaten sind in den Gazastreifen einmarschiert, in den Libanon und nach Syrien. Auch im Westjordanland sind israelische Truppen auf dem Vormarsch. Das alles diene der Sicherheit eines von allen Seiten bedrohten Landes, heißt es. Benjamin Netanyahu, Israels Premierminister, versucht immer wieder, das Land auf den Kampf gegen äußere Feinde einzuschwören. Zeitweilig sprach er von einem Krieg an 7 Fronten. Und mit Blick auf die israelischen Streitkräfte verwendete er immer wieder einen Begriff, der eine lange Tradition hat, nun aber zunehmend und weltweit hinterfragt wird. Demnach sei die IDF die moralischste Armee der Welt. Im Englischen verzichtet Israels Regierungschef inzwischen zwar meist auf den Superlativ, aber dass er den Krieg in Gaza für einen gerechten Krieg hält und das Vorgehen der IDF für höchst moralisch, daran lässt er keinen Zweifel.
Wir kämpfen in einem gerechten Krieg. Und das heißt, wir kämpfen mit Mitteln, die keine andere Armee eingesetzt hat. Keine andere Armee hat solche Vorsichtsmaßnahmen wie die israelische, manchmal mit hohem Risiko, um sicherzustellen, dass wir die Zahl der Toten möglichst gering halten.
In den langen Kriegsmonaten wurden nach palästinensischen Angaben mehr als 50.000 Menschen in Gaza getötet und über 110.000 verletzt. Die israelische Armee sagt, unter den Toten seien mehr als 20.000 bewaffnete Kämpfer. Das palästinensische Gesundheitsministerium spricht von fast 16.000 toten Minderjährigen, fast ein Drittel der Toten. Etwa 10.000 Leichen sollen noch unter den Trümmern liegen. Einigen Untersuchungen zufolge sind diese Zahlen zu niedrig angesetzt, weil viele Tote nicht mit einbezogen sind, die auch eine Folge des Krieges sind. Sie starben durch Mangelernährung, katastrophale hygienische Zustände und unzureichende medizinische Versorgung. Fragt man bei der IDF nach dem ethischen Kodex, der die israelische Armee zu einer höchst moralischen Truppe machen soll, wird man auf eine Internetseite verwiesen. Unsere Mission und unsere Werte, lautet die Überschrift.
Ein IDF-Soldat wird seine Macht und seine Waffe nur zur Erfüllung seines Auftrags und nur dann einsetzen, wenn es notwendig ist. Er wird seine Menschlichkeit im Kampf und im Alltag bewahren. Er wird seine Waffe und Macht nicht einsetzen, um unbeteiligte Zivilisten und Gefangene zu verletzen, und wird alles in seiner Macht Stehende tun, um deren Leben, Körper, Würde und Eigentum zu schützen.
Nach einem UN-Bericht sind inzwischen mindestens 92% der Wohngebäude im Gazastreifen zerstört oder beschädigt worden. Zwei Drittel der landwirtschaftlichen Flächen sind unbrauchbar. Passt dieses Ausmaß von Tod und Zerstörung zum Anspruch, Leben, Körper, Würde und Eigentum von Zivilisten zu schützen? Yoav Gallant, bis November 2024 Verteidigungsminister in Israel, hatte schon zwei Tage nach dem Überfall auf sein Land am 9. Oktober 2023 eine andere Parole ausgegeben.
Wir haben eine vollständige Blockade des Gazastreifens angeordnet. Es wird keinen Strom, kein Essen, kein Wasser, keinen Treibstoff geben. Alles ist zu. Wir kämpfen gegen Bestien und handeln entsprechend.
Gegen Yoav Gallant wie auch gegen Benjamin Netanyahu und inzwischen getötete Führer der Hamas hat der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle verhängt wegen möglicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Nach einer Phase der Waffenruhe, die im Januar dieses Jahres begonnen hat, der Freilassung von 38 verschleppten Geiseln und rund 1600 Gefangenen in israelischen Gefängnissen und Lagern, hat Israel den Krieg im März wieder hochgefahren. Wochenlang kommen keine Hilfsgüter nach Gaza, die israelische Armee blockiert die Grenzübergänge. Die israelische Regierung sagt, Israel führt Krieg gegen die Hamas. Die Wahrnehmung der meisten Palästinenser ist, dieser Krieg richtet sich gegen die gesamte Bevölkerung und ihre Lebensgrundlage. Wie also kommt es zu dieser Kriegsführung durch die Israeli Defense Forces und wie passen Aussagen und Fakten aus dem Gazastreifen zu ihrem Anspruch, die moralischste Armee zu sein, also eine Armee, die auf den Schutz der Zivilbevölkerung achtet? Ein Interview mit einem Armeesprecher zum Thema ist auch nach mehrmaliger Nachfrage nicht zustande gekommen. Doch es gibt immer mehr Soldaten, die diesen Krieg kritisch sehen. Sehr wenige sprechen mit Journalisten. Michael Ofer Sif wohnt in einer luftigen Wohnung in Tel Aviv. Er ist 29 und hat nach dem 7. Oktober für ein paar Monate gedient. Sif wurde als Reservist eingezogen, war eine Art Kontrolloffizier im Einsatzzentrum einer Brigade. Er beschreibt seine Erlebnisse in den ersten Wochen nach Kriegsbeginn.
Viele in dem Kommandostand und viele der Soldaten draußen hatten Angehörige, Familie oder enge Freunde, die getötet, verschleppt oder verletzt wurden oder fast getötet, fast verletzt am 7. Oktober. Da war also viel Trauer, viel Wut und dann Rache oder vielmehr, wir schlagen so zu, dass sie das nie wieder machen können. Das gab es häufig. Und das hat dann zu viel Nachlässigkeit geführt, zu Zerstörung von Besitz, nach dem Motto, keinen interessiert es, wenn wir dieses Gebäude zerstören, und manchmal zur Zerstörung von Leben.
Von diesem War Room aus wurden die Einheiten im Gazastreifen in Echtzeit beobachtet und von dort aus erhielten sie ihre Befehle. Michael Ofer Sif hatte auf seinen Bildschirmen interaktive Karten. Da konnte man die Soldaten verfolgen. Auch die Feinde waren dort markiert. Vor den Bildschirmen saßen auch hier Soldaten mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Er selbst zählt sich eher zum linken Spektrum. Aber da waren auch Siedler, Rechtsextremisten. Und das hat die Stimmung in diesen ersten Kriegswochen geprägt.
So a lot of sentiments you would hear about how there are no innocent people in Gaza or...
Was man oft gehört hat, war, dass es keine unschuldigen Menschen in Gaza gibt. Dass wir Rache nehmen und Gaza ein für alle Mal zerstören und ihnen eine Lektion erteilen müssen. Und einer, ein anderer Offizier, hat zu mir mal etwas sehr Grausames gesagt, dass die Kinder von 2014, dem Jahr der letzten großen Offensive in Gaza, die Terroristen des 7. Oktober sind. Und damit hat er natürlich allgemein etwas über die Kinder in Gaza von heute gesagt.
You can hear what he isn't saying about what we should or how we should perceive kids in general.
Dabei werden in offiziellen Stellungnahmen der israelischen Armee oft hohe moralische Standards erwähnt, auch wenn es Berichte über schwere Angriffe mit vielen zivilen Opfern gibt. Daniel Hagari, lange der IDF-Sprecher in diesem Krieg, trat am 10. August 2024 vor die internationale Presse. Die israelische Luftwaffe hatte an diesem Tag ein Schulgebäude in Gaza-Stadt angegriffen. Nach israelischen Angaben waren 19 bewaffnete Kämpfer unter den Toten. Die Hamas habe die Schule genutzt, sich hinter der Zivilbevölkerung verschanzt. Und Hagari sagte:
Wir haben viele Schritte unternommen, um die Risiken für Zivilisten zu mildern, auch Luftüberwachung vor dem Angriff. Und wir haben sehr präzise Munition verwendet, um zivile Opfer zu vermeiden.
Rund 6000 Menschen hatten in dem Gebäude Schutz gesucht. Drei Geschosse schlugen am frühen Morgen ein. Berichte aus dem Gazastreifen zufolge, beispielsweise von Reuters, hat es bei diesem Angriff mindestens 80 Tote gegeben. Bilder von Säcken mit Leichenteilen gingen um die Welt. Selbst US-Präsident Biden, der Israel seit Beginn des Krieges mit großen Waffenlieferungen unterstützt hatte, sprach bereits im Dezember 2023 von so wörtlich unterschiedslosen Bombardierungen. Die größte im Gazastreifen abgeworfene Bombe hatte die USA ab Mai 2024 nicht mehr nachgeliefert. Die Mark 84 wiegt rund 900 Kilo und gilt in einem Radius von fast 180 Metern als tödlich. US-Präsident Trump hat die Lieferung dieser Bomben gleich nach seiner Amtseinführung wieder aufgenommen. Rund 1600 Stück wurden bereits nach Israel geschickt. Sie können somit wieder eingesetzt werden, auch im Gazastreifen. Michael Ofer-Sief hat etwas getan, was viele Israelis sich nicht trauen. Er hat einen Brief unterschrieben und öffentlich erklärt, dass er in der Armee keinen Reservedienst mehr leisten wird. Inzwischen versuchen mehr und mehr Israelis, sich dem Reservedienst zu entziehen. Es gibt öffentliche Briefe von Sanitätern, von Kampfpiloten. Schon vorher hatte Offensiv Zweifel an der Art, wie Israel Krieg in Gaza führt. Den Ausschlag aber haben drei Geiseln gegeben, die von israelischen Soldaten erschossen worden waren. Mitte Dezember 2023 war das.
The whole goal or the idea of the war was we want to release hostages.
Ein Kriegsziel war ja, dass wir die Geiseln frei bekommen wollten. Und damals haben wir schon darüber gesprochen, dass militärischer Druck die Geiseln in Gefahr bringt. Und das war der Beweis dafür. Militärischer Druck bringt die Geiseln um. Wir haben drei Geiseln getötet. Und wenn man sich das genauer ansieht, dann waren das drei Jungs mit einer weißen Fahne, die auf Hebräisch um Hilfe gerufen haben. Und trotzdem wurde die Entscheidung getroffen, sie zu erschießen. Das war ein Weckruf für mich. Kein Soldat wurde dafür zur Rechenschaft gezogen. Und ich habe gedacht, dass es sehr ähnliche Fälle gibt, bei denen die Opfer Bewohner des Gazastreifens sind und von denen wir nie etwas gehört haben. Das hat mir gesagt, wir sind zu weit gegangen. Wir erlauben uns, Dinge zu tun, die nicht mehr zu rechtfertigen sind. Deshalb habe ich den Brief unterschrieben.
Michael Ofer-Siefs Entscheidung macht auch deutlich, dass sich die israelische Armee verändert hat, wie auch die israelische Gesellschaft. Seinen Wehrdienst hatte er vor 10 Jahren geleistet. Eyal Ben-Ari ist Anthropologe und Experte für die israelischen Streitkräfte. Er forscht am Jerusalem Institute for Strategy and Security. Wir erreichen ihn in Kanada. Zunächst spricht er über den 7. Oktober, das große Trauma für Israel, mit dem der Krieg in Gaza angefangen hat.
Der Schock des 7. Oktober hat zu einem sehr breiten Konsens geführt über die Notwendigkeit, extreme Gewalt gegen die Menschen in Gaza anzuwenden. Ein Teil davon kam aus religiöser Motivation, ein Teil war die reine Rache.
Professor Ben-Ari weiß um das Fehlverhalten von israelischen Soldaten im Gazakrieg. Doch er geht eher von Einzelfällen aus, die mit dem Krieg in einem dicht besiedelten, extrem unübersichtlichen Schlachtfeld zu tun haben, dem Krieg gegen Terrororganisationen inmitten einer ganzen Bevölkerung. Und dann spricht der Militärexperte auch noch über die Veränderungen in der Armee.
Empirisch stimmt das. Wir haben einen Zustrom von nationalreligiösen Soldaten in die Offiziersränge von Kampfeinheiten, vor allem in der Infanterie. In diesen Vorbereitungsschulen, gibt es diese Idee, dass man eine Elite nationalreligiöser Soldaten und Offiziere schaffen müsse, die das Land in die Zukunft führen.
Wie das aussieht, kann man in Ili beobachten, einer Siedlung im Westjordanland. Hier befindet sich eine Einrichtung zur vormilitärischen Ausbildung, die in nationalreligiösen jüdischen Kreisen den Ruf hat, eine der besten zu sein. Es gibt so viele Bewerber, dass längst nicht alle aufgenommen werden können. Etwa jeder zweite Absolvent wird Offizier in Kampfeinheiten. Ein großer Raum mit viel Gewusel. Militärisch sieht es nicht aus, die jungen Männer studieren die Tora. Eli liegt, das sagen sie hier, in Samaria. Das ist der biblische Name der Region. Völkerrechtlich ist es das von Israel besetzte Westjordanland. In der Nähe von Eli leben radikale Siedler, die immer wieder Gewaltakte gegen Palästinenser verüben. Uri Vielberg kommt auch aus einer Siedlung, aus El Azar südlich von Jerusalem. Der 7. Oktober fiel auf den Beginn seiner Zeit hier in Eli. Das Land zu besiedeln, dass das wichtig ist, kann er jetzt auch religiös besser begründen. Und das motiviert ihn auch, in der Armee zu dienen.
Es gibt einen Wert, der für mich sehr groß ist. Das ist das Thema der Siedlungen und wir haben hier auch viel darüber gesprochen. Uns wurde erklärt, wie wichtig Siedlungen sind. Ich meine, diese Dinge wusste ich auch vorher, schließlich wohne ich in einer Siedlung. Aber es gibt hier zum Beispiel einige, die jede Woche an einem bestimmten Ort, irgendeiner Farm oder etwas in der Art, Wache schieben. Wenn jemand irgendwo gebraucht wird, dann melde dich freiwillig. Wenn jemand für etwas Verantwortung übernehmen muss, dann tu es.
Bei der Frage, wem das Land gehört, gibt es hier keine Zweifel. Die Frage nach einem eigenen palästinensischen Staat braucht man gar nicht erst zu stellen. Rabbi Yigal Levinstein gibt nicht viele Interviews, auch wenn er in Kreisen der Nationalreligiösen, der radikalen Siedler, geradezu verehrt wird. 1987 hat er die vormilitärische Bildungsstätte hier in Eli gegründet, um mehr Siedler in die Armee zu bringen. Rund 500 Schüler werden hier in 2 Jahrgängen unterrichtet. Inzwischen gibt es auch Ableger. Tausende Schüler sind es insgesamt. Fast alle gehen in Kampfeinheiten. Es gibt Absolventen, die es bis in die höchsten Ränge der israelischen Streitkräfte geschafft haben. Yigal Levinstein hat schlechte Erfahrungen gemacht mit seinen Äußerungen in der Presse. Früher hat er sich mal gegen Frauen in Kampfeinheiten ausgesprochen und Homosexuelle als so wörtlich pervers bezeichnet. Doch nun nimmt er sich Zeit, ist freundlich.
Wer von uns in die Armee geht, gehört zur Elite. Das sind die besten Jungs, die es gibt, die moralischsten. Ihr Gefühl der Gerechtigkeit, das Bewusstsein, Gesandte zu sein und das Wissen darum, dass wir seit 3000 Jahren, während unserer ganzen Geschichte, um unsere menschliche Freiheit, unsere menschlichen Werte kämpfen, das macht sie besonders. Es sind die Jungs, die die Tora am besten studieren, die in die schwersten Einheiten ziehen, denn sie spüren den großen Auftrag, das jüdische Volk zu verteidigen.
85 dieser vormilitärischen Ausbildungseinrichtungen gibt es inzwischen in ganz Israel. Sie sorgen dafür, dass Angehörige rechter nationalreligiöser Kreise in der israelischen Armee immer wichtiger werden, obwohl die Nationalreligiösen nur etwa 14% der israelischen Gesellschaft ausmachen.
Wir ziehen nur dann in den Krieg, wenn jemand versucht, uns davon abzuhalten, die Welt weiterzuentwickeln. Wir sind ein Volk, das es liebt, das Leben weiterzuentwickeln, das Leben zu fördern, es besser und schöner zu machen, sowohl physisch als auch mental. Ihr werdet sehen, dass die Schüler, die hier im Beit Midrash lernen, sich nicht auf die Armee vorbereiten, um Soldaten zu werden, sondern 2 Jahre lang die Tora studieren, um bessere Menschen aus sich zu machen. Wir gehen zur Armee, weil es keine andere Wahl gibt. Die Araber mögen uns nicht, sie mögen unsere Werte nicht. Sie sehen im jüdischen Volk ein Volk, das unser Erfolg stört sie.
Erfolg, das ist für Rabbi Levinstein auch der Ausbau der Siedlungen, gegen den auch israelische Organisationen kämpfen, die unabhängig sind. Breaking the Silence zum Beispiel, gegründet von ehemaligen Soldaten, die nicht mehr schweigen wollen. Nadav Weimann ist der Direktor, er war früher Scharfschütze, ist in palästinensische Häuser im Westjordanland eingebrochen, hat als Reservist 2-mal im Gazastreifen gekämpft. Wenn Weimann über das spricht, was sich verändert hat, dann spricht er auch vom Versagen der israelischen Armee am 7. Oktober. Der Terrorangriff, sagt er, war auch wegen der veränderten Prioritäten möglich, die die israelische Regierung setzte. An diesem Tag waren nur ein paar hundert Soldaten rund um den Gazastreifen stationiert und mehr als 20.000 im besetzten Westjordanland, unter anderem, um dort die Siedlungen zu schützen. Für ihn steht außerdem fest, dass nationalreligiöse Siedler in der israelischen Armee ein immer höheres Gewicht bekommen. Er hält das für ein Problem.
Die Siedlerbewegung oder die religiöse Rechte arbeitet sehr daran, durch Erziehung oder die vormilitärische Ausbildung die Idee von innen zu verändern. Das heißt für Israel, es geht um Werte von jüdischer Vorherrschaft. Das ist undemokratisch und nicht legal. Aber das ist eine Maschine und sie arbeitet erstaunlich.
Er beobachtet, wie sich liberale und säkulare Israelis zunehmend aus den kämpfenden Einheiten zurückziehen. Bei Breaking the Silence legen Soldaten, die im Einsatz waren, Zeugnis ab, die die Organisation dann regelmäßig in Berichten veröffentlicht. Immer mehr Soldaten, die in Gaza waren, haben große Zweifel daran, ob sie noch in einem gerechten Krieg kämpfen.
There's a lot of demolition, but also a lot of revenge.
Es gibt viel Zerstörung, aber auch Rache. Soldaten haben uns berichtet, dass sie Befehle bekommen haben, Rache an Ortschaften zu nehmen, zu zerstören und zu töten. Es ist ja bekannt, dass wir unsere eigenen Geiseln töten, dass wir Hilfslieferungen blockieren. Das ist kollektive Bestrafung gegen Zivilisten. Wir greifen Krankenhäuser an, Krankenwagen, Hilfskräfte. Gerade erst haben wir 15 Einsatzkräfte im südlichen Gazastreifen getötet. Wenn man das sieht, dann geht es nicht darum, die Hamas zu bekämpfen. Es geht darum, in Gaza zu kämpfen. Das ist ein Krieg, der Netanyahu beschützen soll, damit er nicht ins Gefängnis muss. Warum töten wir? Für die rechtsextreme Regierung. Die Siedler in der Regierung wollen Gaza wieder besiedeln und sie wollen die Menschen von Gaza umsiedeln. Das ist ein furchtbares Verbrechen.
They also want to transfer Gazans outside of Gaza, which is a horrible crime.
Der Satz von der moralischsten Armee der Welt helfe, all das zu verarbeiten, sagt Weimann. Die Soldaten fühlten sich besser und zu Hause könnten sie sich als Kämpfer in einem gerechten Krieg präsentieren. Michael Ofer-Sif, der nicht mehr in der Armee dienen will, hält ihren moralischen Anspruch ebenfalls für schädlich. Früher, in seinem Wehrdienst, sei noch viel über Moral gesprochen worden, darüber Zivilisten zu verschonen. Davon sei aber 10 Jahre später in diesem Krieg in Gaza häufig nicht mehr viel übrig.
Once you say the IDF is the most moral army, this phrase just kills this discussion even.
Wenn man sagt, die IDF ist die moralischste Armee der Welt, dann killt man jede Diskussion. Dann kann die IDF tun, was sie will, denn sie ist ja immer die moralischste Armee. Das ist gefährlich. Und ich finde, es ist wichtig, über Moral zu sprechen. Auch über die guten Sachen, wo die IDF sehr extrem ist in dem, was sie tut, um Zivilisten zu verschonen. Aber wir müssen darüber sprechen.
And we need to be able to talk about it.
Professor Eyal Ben Ari hält den Begriff der moralischsten Armee der Welt letztendlich für ein politisches Marketinginstrument.
Immer wenn es einen ethischen Kodex gibt, dann ist das ein Verteidigungsmanöver von Seiten einer Organisation. Es ist kein Zufall, dass das bei der IDF während der zweiten Intifada entstanden ist, als die IDF unter extremer weltweiter Kritik stand. Wie jetzt.
Scrutiny, I would say even global scrutiny, as it is now.
Nadav Weimann von Breaking the Silence hat eine Hoffnung, eine andere Politik in Israel.
In the end of the day,
am Ende macht die Armee, was ihr die Regierung sagt, richtig? Jetzt haben wir eine rechtsextreme Regierung, die rechtsextremste, die wir je in Israel hatten. Wenn wir also eine andere Regierung hätten, dann würden die Dinge anders liegen.
So if we have another government, it's a different thing.
RBB 24 Inforadio Spezial.